Willkommen in der Blackbox, in dem leeren Raum, mit dem alles beginnt. Bühnenraum, Funkraum, Dark Web, Mindset. Die Blackbox konserviert, hört und schreibt mit Fragen, Antworten, Diskurse. In diesem Podcast schauen wir unter die Bühnenbretter der freien darstellenden Künste in Ost- und Mitteldeutschland. Was bewegt die freie Szene? Wie kann sie gestärkt werden? Die Blackbox, das feuerfeste Gehäuse für kreative Signale der freien darstellenden Künste Mitte-Ost.
Hallo und willkommen zurück in der Blackbox. In dieser Folge schauen wir in den Bühnenraum, also in die Spielstätten, in denen unterschiedlichste Ensembles, PerformerInnen das Programm gestalten. Hierfür spreche ich mit Sven Till aus der Fabrik Potsdam und Tom Wolter vom WUK-Theaterquartier Halle. Die Fabrik ist seit 30 Jahren Leuchtturm des freien Tanz und der Bewegungskunst. Neben einem kuratierten Programm hat sich die Fabrik dem Tanz als Forschungsgebiet verschrieben und ermöglicht KünstlerInnen Residenzen und Probemöglichkeiten. Hallo Sven.
Hallo.
Das WUK-Theaterquartier in Halle widmet sich seit 2017 der künstlerischen Belebung eines alten Kulturhauses und dessen Gelände. Neue Produktionen mit eigenem Ensemble gehören ebenso in den Spielplan wie Gastspiele aus Deutschland und der Welt. Ein weiteres Augenmerk legt das Team auf Vermittlung und Nachwuchs. Willkommen in der Blackbox, Tom.
Hallo.
Zunächst würde ich gern von euch beiden wissen, warum freie Szene?
Das ist spannend. Ich habe darüber immer wieder nachgedacht und es gab mal so eine interessante Position eines Mitarbeiters hier im Kulturamt. Er sagte, alle, die in der freien Szene sind, wollen eigentlich irgendwann ins Stadttheater oder haben es nicht geschafft. Und das ist natürlich eine spitze Bemerkung und wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Aber natürlich ist auch was dran. Und vor allem oder insbesondere für mich war was dran. Denn freie Szene ist der Ort gewesen, in dem ich überhaupt anfangen konnte, selber zu tanzen und selber an Bühnenformate zu denken. Ich habe spät angefangen mit dem Tanzen. Ich war 24, hatte keine Ausbildung, autodidaktisch in verschiedenen Workshop-Programmen. Und mit so einer sozusagen Künstler-im-Werden-Biografie ist man, glaube ich, an einem Stadttheater an den meisten Orten eigentlich ohne festen Grund. Ich glaube, die freie Szene hat genau das, dass es ein Ort sein kann für ganz unterschiedliche Biografien, ganz unterschiedliche Hintergründe, für Diversität wirklich im weitesten Sinn. Und das ist der Ort, ja, der mir das Künstlerwerden ermöglicht hat und dann auch Programmateur zu werden und der mich immer wieder neu, glaube ich, inspiriert durch die Diversität und der andere wesentliche Punkt, glaube ich, durch die Offenheit für andere Themen, aber auch durch die Offenheit mit Blick auf Internationalität. Das war ein Punkt, der uns in der Fabrik von Anfang an mitgefordert und mit weitergebracht hat, mit Künstlern aus aller Herren Länder zusammenzuarbeiten.
Ja, bei mir begann das natürlich, ich habe Ausbildung in Leipzig in der Hochschule gehabt als Schauspieler, eher durch Zufall und mit einer, sage ich mal, Distanz zum Schauspielerinnen-Sein allgemein, sondern irgendwie sehr eine inhaltliche und natürlich 1989 habe ich angefangen zu studieren, eine sehr politische Situation natürlich in Leipzig und bin dann danach einfach aus Gründen, ja, die irgendwie gesammelt sind vielleicht auch, irgendwie aus verschiedenen Aspekten, nicht in ein Engagement gegangen, nachdem ich das Diplom erhalten habe. Und die Erfahrung, die ich gesammelt habe am Stadttheater, auch viel als Gast ja gearbeitet, war eigentlich die, dass ich es, glaube ich, grundsätzlich nicht verstanden habe, dass ein anderer über eine thematische oder eine Arbeitsbeziehung entscheidet als der Künstler selbst. Und das ist für mich bis heute eine sehr schmerzliche, auch immer wieder neu zu definierende Erfahrung, dass man künstlerisches Schaffen oder künstlerische Arbeit mit Kunsthandwerk verwechselt, dass man das gleichstellt, dass eine Vielzahl von, ich sage ich mal, artistisch hoch ausgebildeten, ob das Musiker, Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Schauspieler oder auch in anderen Kontexten arbeitende Mitarbeitende in einem Theater, ja, so eine Art von, ja, Dienstleistungsverabredung eigentlich haben. Und für mich der Grundbegriff freie Szene eigentlich die ja, die Basis von künstlerischer Arbeit bedeutet. Das ist auch so und das ist für mich seit 1994 bin ich freiberuflich auch mein Grundverständnis meiner Arbeit.
Wir wollen heute ja ein bisschen genau auch auf eure Arbeitsweise schauen und vor allem auf die Erstellung eines Spielplans mit verschiedenen Gruppen mit Gastspielen. Wonach wählt ihr denn aus, wenn ihr ein Programm erstellt? Und Tom, wie unterscheidet ihr den eigenen Geschmack von kurantierender Programmgestaltung?
Ja, das ist eine Frage, die sich eigentlich nur durch den Alltag und die Prozesse irgendwie im Detail natürlich beantworten lässt. Wir sind ja als WUK Theaterquartier ein sehr junges Haus, zwar jetzt auch mit Preisen bedacht oder auch als Geschäftsstelle vom Netzwerk Freie Theater auch in einem bundesweiten Kontext arbeitend. Und wir haben sehr schnell bei uns gesagt, okay, wir wollen, das gibt's ja auch bundesweit, auch als ein sehr normales Profil, dass man sagt, okay, es gibt hier Anfragen, da wird dann vermietet, mehr oder weniger. Und bestimmte Häuser, auch die mir auch sehr viel wert sind, haben eine Entscheidung getroffen, dass sie sagen, okay, wir sind für die gesamte Szene, egal wie divers, egal mit welchen Themenschwerpunkten, sind wir da. Diese Aufgabe haben wir natürlich in Halle oder in Sachsen-Anhalt auch, dass man dort eine Art von Unterstützungsort ist für diejenigen, die dort sich auf dem Weg befinden, sich eine Professionalisierung oder eine Wahrnehmung überhaupt bemühen. Also wir haben so einen Unterstützungsauftrag, der ist aber selbst gegeben. Und wir haben sehr schnell entschieden, dass man dort eine Art von Luxus sich leistet, empfinde ich es bis heute. Nämlich, dass man eine Art von Qualitätsanspruch definiert und den haben wir darüber, dass wir einen kleinen Beirat mit drei Personen und aus dem Tanz noch eine Expertin mit dazu genommen haben. Also wir sind vier Personen im künstlerischen Beirat, wo ich aber als künstlerischer Leiter, ja, sage ich mal, wirklich eine Beratungssituation habe für Anfragen. Das nimmt jetzt im Moment extrem zu. Das wissen, glaube ich, also Sven genauso wie ich, dass Corona natürlich den Druck auf die Häuser noch extrem erhöht hat, von dem, weil viel produziert wurde oder wird. Und wir haben auch sehr viele Anfragen. Und diese Entscheidung, mit wem arbeitet man zusammen oder wem nicht, hat eben genau diese Bandbreite, dass man immer eine wirtschaftliche Entscheidung und eine künstlerische Entscheidung eigentlich bei uns nebeneinander legen muss. Das ist nicht so, dass wir 2 Millionen Euro zur Verfügung haben und dann einfach sagen können, egal was es kostet, egal wie viel Eigenmittel die Companies, die Gruppen, die Einzelkünstlerinnen mitbringen. Und deswegen braucht es eine kuratierte Entscheidung, um, sage ich mal, für einen gewissen, Label ist so ein wirtschaftlicher Begriff, aber ich glaube, dass die Häuser stehen für einen bestimmten Zugriff zur Kunst und Kultur. Und damit verbinde ich Kontinuität und deswegen sorgen wir uns darum, dass wir sagen, okay, was dient dieser Kontinuität? Und das ist, ich glaube, ein ganz schmaler Grat. Ich habe professionell keinen Geschmack. Professionell kann ich sozusagen einschätzen, ob die Arbeit ernst zu nehmen ist oder nicht. Und es kann mir privat vollkommen am Hut vorbeigehen. Insofern ist für mich Geschmack wirklich ein privater Begriff und für mich nicht ein Begriff, den ich im Beirat in irgendeiner Form abfrage.
Sven, über die Jahre baut man sich ja ein großes Netzwerk auf und wir haben ja schon gehört, dass es euch sehr lange gibt. Wir haben gerade das Wort Leuchtturm gehört im Zusammenhang mit der Fabrik. Und mit so einem großen Netzwerk könntet ihr ja wahrscheinlich auch immer wieder auf so bekanntes, sicheres, geldbringendes ja auch zurückgreifen. Doch wie findet ihr denn neue KünstlerInnen?
Das hat sich natürlich in der Zeit entwickelt und sehr, sehr verschieden gestaltet über die letzten 30 Jahren. Das ist schön zu hören, dass wir als Leuchtturm wahrgenommen werden und das freut uns und ehrt uns sehr und ist natürlich auch ein Prozess, der, sagen wir mal, bei uns angekommen ist über die Jahre von einer freien Tanzgruppe, die ihr Studio teilt, sage ich, in den wirklich ersten Jahren und ein eigenes Festival organisiert, hin zu einer Struktur, zu einem Haus und zu einem Team, das sich, ich glaube, mehr und mehr und wie Tom schon sagt, auch selbstverpflichtend bewusst wird, dass wir als Einrichtung eine Verantwortung haben für den zeitgenössischen Tanz in Potsdam, aber vor allem auch in Brandenburg und darüber hinaus, dass wir eine Verantwortung haben gegenüber den Künstlerinnen und Künstlern und gegenüber den Netzwerkpartnerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und insbesondere auch mit Blick auf Brandenburg und mit einer nach wie vor recht dünnen, recht kurzen zeitgenössischen Tanztradition. Wir haben Bereiche, in denen wir im Team kuratieren, in denen wir uns bestimmt ein neues Residenzprogramm, das wir jetzt mit einer Regionalpartnerschaft mit der Tanzwerkstatt Golde Grunske in Cottbus entwickelt haben, dank Corona Reconnect-Projekt, wo es ein kuratorisches Team gibt mit Expertinnen von außen und den Mitarbeiterinnen aus dem Team. Und wir, weil du fragtest, wie finden wir neue und sozusagen auch für uns neue Künstlerinnenpositionen, den Blick geweitet haben nach Brandenburg, aber auch in die angrenzenden Regionen hinein, bewusst geschaut, wie können wir hier über die Region oder dieses erweitertes Regionaldenken setzen und sind darüber in Kontakt mit vielen, wirklich sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern gekommen, die wir bisher überhaupt noch nicht auf dem Radar hatten oder überhaupt noch nicht kannten oder vielleicht dem Namen nach, aber eigentlich noch nicht wussten, wer was da wirklich passiert. Das war gut, Corona sei Dank und auch mit einer finanziellen, wirklich mit einem finanziellen Backup ein Programmer. Das hat uns ermutigt, auch zu schauen, ja, die Szene ist viel reicher, als wir uns sie vorstellen können und wir müssen einfach Module finden, wie wir permanent unseren Blick nicht nur schärfen, sondern eben auch immer wieder erweitern und andere, ich sagte vorhin, Öffnung, ne, und wie können wir Diversität sozusagen erreichen oder zulassen, wie weit kriegen wir da auch andere kulturelle Akteure aus anderen kulturellen Bereichen mit ins Boot.
Wir haben auch mal auf die andere Seite geguckt und uns eine Perspektive eingeholt, wie es ist, als freie Künstlerin von außen neu an einen Spielort zu kommen. Und dahingehend haben wir die Choreografin Fang Yun Lo gefragt und sie arbeitet regelmäßig mit zwei Häusern zusammen, mit dem Hellerau in Dresden und mit dem Pakt in Essen. Und sie hat gesagt, dass es gar nicht leicht ist, den ersten Kontakt mit einem Haus aufzunehmen.
I guess, first of all, you need maybe some kind of connections, either.
Um an ein Haus heranzutreten, braucht man irgendeine Verbindung. Entweder mit der Region, dass man von dort kommt oder schon öfter da war, um Stücke zu schauen, oder man bewirbt sich für eine Residenz. Man kann nicht einfach nur ein Video der eigenen Arbeit hinschicken.
Anything, because I guess it's not so easy if you just send or forward your work or video, and so I guess that it needs some.
Es braucht eine Vertrauensbasis. Das Haus muss die Arbeit der KünstlerInnen kennen und gleichzeitig sollten die KünstlerInnen die Arbeit des Hauses kennen.
Know the work from the artist, and then the same way from the artist group or artist also know the house.
Würdet ihr dem zustimmen, dass man auch nicht nur auf das Ergebnis schauen muss, sondern auch auf die Arbeitsweise?
Wir sind ja als, also ich würde mal, sag ich mal, in meinem Verständnis für alle freien Häuser sprechen, sind wir ja in dem Sinne Institution, Team und dadurch auch eine Person in seiner Gesamtheit, also in seiner Komplexität. Und das braucht eine konkrete Ansprache. Wenn jemand mit dem Vuk-Theaterquartier Kontakt aufnimmt und, ich sage ich mal, reinschreibt, er ist auch gerne in Leipzig, dann sage ich, du, wir sind aber gar nicht in Leipzig, wir sind ja in Halle. Und dann schreibt er zurück, naja, das ist doch eine Region. Das ist so wahrscheinlich, wie wenn jetzt Fabrik angefragt wird, dann sagt er, Berlin liebe ich schon immer, ich wollte schon gerne mal nach Berlin kommen. Also das ist, sage ich mal, jetzt vielleicht scherzhaft, aber irgendwie so diese konkrete. Natürlich ist eine Auseinandersetzung mit Programmatik eine ganz extrem entscheidende. Das ist eine inhaltliche Frage des Profils der Häuser und es ist auf der anderen Seite eine strukturelle Frage. Wir haben überhaupt keine Mittel, um qualifiziert eine Kooperation hier aus dem Vuk-Theaterquartier zu generieren. das, was Sven beschreibt, dass wir bestimmte Glücksumstände hatten durch Pandemie und durch Corona und Sonderförderprogramme und wir das erste Mal auf einmal Residenzen, 12 Stück im letzten Jahr ausschreiben konnten. Das ist, sage ich mal, so viel Glücksgefühle hatten wir im Haus noch nie. Und auf einmal gibt es eine Diskussion und eine Einladung. Und es gibt auf einmal, sage ich mal, so eine Art von Aufgabebewusstsein, wo man eigentlich hin könnte. Und da geht es um die Idee der Häuser. Und wenn zu dieser Idee neue Partnerinnen oder, sage ich mal, kontinuierliche Partnerinnen zählen, das ist ja dann, sage ich mal, auch wiederum vollkommen selbstverständlich. Das ist ein Prozess. Und wir sind ganz glücklich, glaube ich, jetzt in so einem überregionalen Kontext mitarbeiten zu dürfen im Netzwerk Freie Theater und kriegen aber natürlich sehr brutal auch die unterschiedliche Kraft der Häuser, die Finanzstärke, die Perspektivsicherheit mit. Und dem stellen wir uns, aber es ist eine Herausforderung. Und ich glaube, wer uns anspricht, wird immer eine Reaktion bekommen. Die kann aber auch sehr klar und eindeutig ablehnend sein, weil es sozusagen inhaltlich nicht passt. Und wir haben uns da auch gesichert, das vielleicht nur abschließend, gesichert in der Form, weil wir nicht nur, sage ich mal, jahresbezogen kuratieren, sondern weil wir thematisch kuratieren. Das heißt, wir haben kleine Kapitel, die sind 8 Wochen, 12 Wochen lang. Die ist aus einer Not geboren, weil wir gar keine Mittel langfristig zur Verfügung haben und haben in diese, sage ich mal, Kapitel mit Überschriften und mit einer Programmatik, mit eigenen Formaten, bestimmte Slots, wo wir Gäste einladen und Koproduktionen realisieren. Und das gibt uns aber die Möglichkeit zu reagieren und auch natürlich in die Szene hinein zu rufen oder sich umzugucken in der Republik und zu sagen, okay, das interessiert uns für dieses Thema. Dazu kann man dann gerne noch mehr ausführen.
Wir haben noch einen zweiten O-Ton von Fang, den würde ich euch auch gern noch zeigen.
This is the very nice way for the artist group that the artist group don't have to organize everything by your own.
Ich finde, es ist eine sehr schöne Art zu arbeiten für ein Ensemble, wenn es nicht alles selbst organisieren muss, sondern auf die Ressourcen und Kontakte des Hauses bauen kann. Ich finde es schön, wenn die Zusammenarbeit so aussieht, dass man nicht denkt, ihr habt euer Programm, ich habe meine Arbeit und wir schauen, wie es zusammenpasst, sondern dass man von Anfang an zusammenarbeitet und entwickelt.
Welche Möglichkeit gibt es denn dann da an euren Häusern für Freie mit euch zusammen zu produzieren und damit auch zu wachsen? Wir haben jetzt gerade von Tom gehört, dass Residenzen ausgeschrieben wurden. Wie ist das denn bei euch, Sven?
Ja, wir haben Residenzformate letztlich seit 1991 mit dem Beginn des Hauses, damals noch unter anderem Namen, da waren das Freunde, die kamen und mit uns produzierten oder bei uns im Haus produzierten und unterrichteten. Und später fanden wir dann den Terminus entwickelt, ganz unterschiedlicher Art. Und diese Residenzprogramme sind schon Schlüssel. Also sie sind Schlüssel in der Funktion, dass man Erstkontakt haben kann zu Künstlern und Künstler, wiederum andersherum auch die Akteure zu uns ins Haus, sich kennenzulernen, Partnerschaftsgrundlagen überhaupt zu schaffen zu können, niederschwellig Residenzformate, aber auch andere, die dann schon in Richtung Koproduktion gehen, die dann mit Netzwerken zusammenarbeiten. Wir haben ein Austauschprogramm mit Partnerschaften in Quebec entwickeln können, das jetzt, glaube ich, auch schon im 6., 7. Jahr ist und seit 13 Jahren mit Italien und Frankreich. Und in diese Module können wir dann auch Künstlerinnen und Künstler vorschlagen, respektive auch mit vorstellen oder auch einfach produktionsbegleitend für die Akteure hier aus dem Potsdam-Brandenburger Raum zu sein, als Haus, als Einrichtung. Ich verstehe aber natürlich, dass es immer wieder, glaube ich, für viele, auch gerade junge Künstlerinnen und Künstler, die große Frage ist, wie komme ich denn da ran? Wie komme ich denn da rein? Und wir uns als Institution auch bewusst werden müssen und bewusst machen müssen, dass wir natürlich auch eine Macht haben, eine ökonomische Macht, eine Macht, indem wir aussuchen und letztlich die Ressourcen auch verteilen und diesen Prozess immer wieder auch zu hinterfragen, zu fragen, wie kann man den transparent machen auf der einen Seite, aber wie können wir ihn auch produktiv transparent machen, das heißt fortwährende Ausschreibungen, mit denen wir uns teilweise auch selbst im Haus lahmgelegt haben, weil wir die Anzahl der Bewerberinnen überhaupt nicht abarbeiten konnten im Verhältnis oder auch nicht im Verhältnis stand zu dem, was man dann anbieten kann. Da ein gesundes Verhältnis zu finden, das ist immer wieder das ist die spannende Frage und die wichtige Frage. Und ich verstehe total, dass sie auch immer wieder Enttäuschung provoziert – und hervorruft bei Künstlerinnen und Künstlern aus dem Feld. Und ich sage in dieser Richtung auch immer, dass es als Mann sozusagen nie eine Nicht-Antwort als Absage nehmen sollte, sondern sich auch immer wieder nochmal bewusst mit dem Haus natürlich vertraut zu machen und mit der Programmatik, aber immer wieder durchaus auch sich an den Häusern zu bewerben und vorzustellen. Denn es ist einfach, glaube ich, der geringen Personalressource, den geringen Zeitressourcen geschuldet, dass die Vielzahl der Künstlerinnen und Künstler aus der freien Szene nach wie vor einer ganz geringen Zahl an Strukturen, an Häusern, an Vorstellungsmöglichkeiten, Auftrittsmöglichkeiten gegenübersteht. Also es ist nach wie vor ein extremes Unverhältnis. Und wir versuchen da auch neue Partner zu finden, die außerhalb des Theaterumfeldes liegen, die in Galerien, in Kircheneinrichtungen oder in der Fläche jetzt eben in der Kooperation mit einem Bürgerhaus in einem Vorort-Neubaugebiet in Potsdam zu arbeiten, um auch überhaupt die Sichtbarkeitsmöglichkeit für Tanztänzerinnen, aber auch die Kooperationsmöglichkeiten zu erhöhen. Aber das ist wirklich nach wie vor, glaube ich, ein langer Weg, in unterschiedlichen Regionen auch nochmal unterschiedlich anstrengend.
Tom, wie sieht es da bei euch aus?
Ich glaube, wir sind an einem Punkt, ich glaube, da sind wir zwar jetzt als jüngeres Haus in einer anderen Position, weil wir natürlich auf dem Weg sind, weil es gerade, ich sage mal, auch um so ein in die Provinz eine Art von Einladung auszusprechen, man kann immer dieses schöne Wort Exzellenz an freien darstellenden professionellen Künsten einzuladen und die ins Verhältnis zu setzen zu dem, was wir hier in der Stadt an Szene haben mit Akteurinnen und auch für das Publikum hier in der Stadt. Also und natürlich auch uns als Partner, als Produktionsort zu etablieren, um unsere Künstlerinnen und Künstler in andere Städte dann, also auf dieser Netzwerkbasis in den Vergleich, in den Touring zu bringen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Aber ich empfinde es gerade jetzt aktuell, und das ist auch so ein Thema im Beirat, dass es eigentlich gar nicht mehr um Spielplangestaltung geht, sondern dass wir eigentlich an dem Punkt sind, wo wir das überwinden, wo wir sehr prozessorientiert, das hat natürlich pandemisch irgendwie so einen gewissen Impuls nochmal gegeben, aber dass man sagt, okay, diese Wahrnehmbarkeit von dem, was wir arbeiten, was wir für thematische Auseinandersetzung machen, warum wir das tun, dass man einfach diese Blase verlässt. Und das ist natürlich in so einer, sage ich mal, so ein Hotspot wie Berlin, wo man irgendwo 20 Bühnen hat, wo die Künstlerinnen und Künstler selbst sich das Publikum sind und wo wir, sage ich mal, hier in Halle natürlich eine ganz andere, direktere, ein sehr junges Publikum auch haben, wo wir einfach darauf achten auch, dass man sagt, diese Blase zu verlassen der Selbstbeschäftigung, sondern in so ein, was du, glaube ich, auch gerade beschrieben hast, in diese Stadtgesellschaft, die wir haben, reinzugehen, Interesse zu wecken, sehr thematisch irgendwo wach zu sein und wo ich jetzt gerade so, sage ich mal, für die nächsten 2 Jahre eher so, ich sag mal, den Spielplan freiräume, um wirklich ja Zeit zu haben, dort bestimmte Projekte zu realisieren und nicht in einem Repertoire oder in eine Art von Abspielen von Produkten, die anderswo produziert wurden, irgendwie zu sein. Das ist vielleicht ein bisschen frech formuliert. Und als Beispiel kann ich mal noch sagen, das, was wir gerade jetzt als Projekt haben, das ist ein Jugendtheaterprojekt, Wir entscheiden selbst. Du hast es ja auch beschrieben, dass wir so eine Art von Schwerpunkt auch immer schon von vornherein hatten mit Vermittlung, Thema Inklusion, natürlich das Thema Barrierefreiheit, was mit Geld verbunden ist und so weiter. Aber wir entscheiden selbst erfunden als ein Format, wo wir jetzt innerhalb von den 3-4 Monaten Werkstätten anbieten für 12- bis 18-Jährige. Und wir wollen eigentlich von denen wissen, wie stellt ihr euch Theater vor? Was soll ein Theater für euch sein? was kann das WUK-Theaterquartier für ein Programm für euch anbieten? Deswegen, wir entscheiden selbst. Und die haben den gesamten Dezember als Spielmonat zur Verfügung und können dort alles entscheiden. Ob das jetzt eine vierwöchige WLAN-Party ist, die dort stattfindet, oder ob das, ich sage mal, vielleicht ein Musical ist, was dafür extra produziert werden soll. Es wird im September hoffentlich spannende Impulse geben. Aber wir müssen sie ja natürlich dazu ermächtigen. Es gibt auch einen wirtschaftlichen Rahmen, es gibt einen Organisator, aber das Personal ist dann für sie zur Verfügung. Aber ich wollte nur beschreiben als Beispiel so, weil wir glauben eben einfach, dass es heute wirklich ein Grundverständnis fehlt, dass es einen Grundfehler gibt, was ist Kunst heute in den Städten, was soll das eigentlich, fernab von irgendwelchen existenziellen oder sozialen Fragen, ist es, glaube ich, wirklich, dass wir einfach noch klarer und frecher und auch impulsgebender, provokativer, egal in welche Richtung auftreten müssen.
Du hast ja jetzt gerade auch schon das Publikum angesprochen, hast gesagt, dass in gerade den großen Ballungsgebieten, in den Metropolen oft sozusagen die Szene selbst das eigene Publikum bestimmt. Wie ist es bei euch? Habt ihr euch jetzt in den letzten 4 Jahren schon Stammpublikum erspielt oder ist es aufgrund des sich ja auch noch entwickelnden Programms noch im Werden?
Das ist immer ein Prozess. Nein, ist eine schöne Frage, weil es wirklich lustig ist, das heute zu fragen, nach 1,5 Jahren Schließung. Das ist sozusagen natürlich, wir haben ungefähr 150 Veranstaltungen 2019 gehabt, hatten eigentlich 200 letztes Jahr geplant, kommen dieses Jahr, weil wir ja neu ein Schiff haben, jetzt seit 2. Juli ist es getauft, als Spielort und als sichtbaren Arbeitsort auch hier auf der Saale, wahrscheinlich auf über 200 Vorstellungen, weil wir eben dort auch Veranstaltungen anbieten und Residenzen dort durchgeführt werden. Aber es ist schon lustig, weil ich weiß nicht, wie das für euch ist in Potsdam, aber es gibt bestimmte Gruppen, die sind für uns Partner und da sitzen Leute drin, die sind sonst nie da. Die kommen einfach nicht zu anderen Sachen. Und dann ist auch von der Altersstruktur her, auf einmal ist dort, also wir haben jetzt gerade mit der Schaustelle so ein Sommertheater gezeigt, Geschichte der Menschheit, toll gearbeitet. Und da sitzt wirklich ein Publikum, was, glaube ich, das ganze Jahr oder auch einfach nicht zu unserem Publikum gehört. Die kommen dorthin, die wissen, dass das da stattfindet und sind dann da. Ich glaube, das ist so wie Poetenpark in Potsdam, wo es ein ganz spezielles Publikum gibt, wo das so, sag ich mal, schon professionell, aber mit einem Unterhaltungstouch. An sich haben wir ein Publikum weit unter 30. Wir haben ein sehr junges Publikum, haben so in den normalen Jahren 15.000 Gäste gehabt. Letztes Jahr ist, glaube ich, weniger gewesen, weil es auch wirklich weniger Veranstaltungen gab. Aber wir hoffen, dass wir dieses Jahr auf 20.000 Gäste kommen. Aber Jung ist, glaube ich, eine ganz große, glaube ich, ein Schwerpunkt. Das hat aber, glaube ich, eher so mit dem Charakter, mit der, sage ich mal, begehbaren Installation zu den Kapiteln zu tun, dass man, ich sage mal, auch eine thematische Setzung hat mit Fragen, die man vielleicht dort aus den oder in Dialog mit den jungen Leuten entwickelt.
Sven, wie ist das denn bei euch? Weil Potsdam ist ja auch sehr touristisch, hat mehrere Hochschulen. Seht ihr da eine große Fluktuation an Gästen?
Ich würde auch sagen, wir haben ein Stammpublikum, das wirklich über die Jahre entstanden und gewachsen ist und das sich auch so ein eigenes Verständnis von zeitgenössischem Tanz, glaube ich, mit uns zusammen erarbeitet hat und das sehr treu ist. Altersgemischt. Wir sind sicherlich mit Berlin auch in der Lage, dass, oder in der glücklichen Lage, dass wir einen Teil der Berliner Tanzbegeisterten auch nach Potsdam ziehen können. Das wechselt je nach Schwerpunktveranstaltung, Festivals ist ein bisschen mehr und unterm Jahr sind es ein paar weniger, je nachdem auch wer dann und wie mit auf der Bühne steht. Zwischen 20% und 30% und haben einen neuen Programmschwerpunkt, auch Tanzproduktion für junges Publikum, jetzt über die Tanzpaktförderung seit 2018 mit Partnerschaften entwickelt, mit Kooperationspartnern München, Hamburg, jetzt auch Dresden. wo es explizit auch nochmal darum geht, ein junges Publikum mit der Tanzkunst, mit dem Sehen von Tanz vertraut zu machen, aber auch mit künstlerischen Prozessen. Wie entsteht so ein Stück überhaupt? Was ein sehr erfolgreiches Programm war, muss ich auch sagen, vor Corona. Wir haben ein paar Spezialmodule in dieser Zeit jetzt entwickeln können und haben glücklicherweise es geschafft, dass wir das Projekt sozusagen in diese übliche Laufzeit auch verlängern. Von daher geht es jetzt im September schon weiter mit den nächsten Produktionen und die Schulpartnerschaften sind wieder mit dabei. Das ist für uns auch so eine, sag ich mal, so eine Jugend, junges Publikum, wirklich Schwerpunktinitiative. Und wir haben mit dem Bereich Tanzunterrichten und Tanzpraxis teilen, vor allem auch für Laien, Amateure und auch einem großen Teil an Partizipationsprojekten in der Vergangenheit auch nochmal ein Spektrum von, ich sag Mitte 20 bis Mitte 50, Mitte 60, die selber einfach auch aktiv auf einer Bühne oder mit Künstlerinnen in einem künstlerischen Prozess unterwegs sein wollen. Da sind es sehr verschiedene Angebote aus dem Performance-Bereich, die dann auch immer noch mal explizit so andere Publikumsbereiche ansprechen. Und die, die für die Tanzkurse zu uns kommen, kommen nicht unbedingt auch in die Aufführung. Die im Swing Lindy Hop unterwegs sind, gucken sich wirklich den zeitgenössischen Tanz seltener an. Und unsere Musikstrecke verschränkt manchmal, aber auch nicht immer. Von daher sind es wirklich so unterschiedliche Teile, Publikumsteile der Stadtgesellschaft, die wir erreichen. Und uns fehlt, muss ich sagen, noch ein bisschen stärker gerade auch der Blick in den Bereich 14, 15 plus bis Anfang 20, das ist noch ein Arbeitsfeld. Da haben wir noch einiges zu tun.
Aber wie ist das, wenn ich fragen darf, wie ist das im Sinne von, also die Tanzszene, die ich in verschiedenen Städten, also vor allen Dingen in den alten Bundesländern, auch Leipzig, jetzt Dresden und auch bei euch Potsdam, das ist für mich schon beeindruckend. Da ist hier in Halle, sage ich mal, ein großer, also wir sind da der Ort, wir wollen die gerne haben, wir sind auch ein toller Raum für Tanztheater, das funktioniert super, ist ideal. Ich würde mich da auch gerne darauf konzentrieren so und sagen, wir sind eigentlich vorbereitet. Aber hier ist es eben so, dass die auch von Palooka kommend eher ein Tanzstudio aufmachen und sich dort eben die Perspektive geben und da, sage ich mal, eine professionelle Perspektive im wirklichen Tanztheater eigentlich fast gar nicht gegeben ist. Also kriegt ihr das auch mit oder ist das durch Berlin einfach so stark, dass die, sage ich mal, Tänzerinnen und Tänzer und die Choreografin dann vorhanden sind oder gebt ihr da auch Impulse? Weil das ist für mich so ein Thema, wo ich so dran bisschen laboriere.
Das ist wirklich in der Geschichte auch sozusagen mit eingearbeitet, eingebettet, weil Potsdam, ich glaube, eine der Städte war, die noch zu Ostzeiten ihr Ballett verloren hat und wir sind wirklich in so eine Wüste eigentlich gefallen mit unseren ersten Tanzprojekten. Hatten vielleicht auch das Glück, dass es die Konkurrenz aus dem Stadttheater in dem Bereich nicht gab. Also wir waren dann wirklich auch diejenigen, die eben haben wir die ästhetischen Diskurse mit angeschoben haben und die Beispiele auch auf der Bühne im Publikum das erste Mal gezeigt haben. Und wie gesagt, wir sind zusammengewachsen mit unseren Vorstellungen von Tanz mit dem Publikum und haben dabei aber von Anfang an, und das war eine der Urinitialzündungen eigentlich, warum überhaupt Residenzen, einfach aus einer Notwendigkeit heraus zu merken, die Szene ist so dünn in Brandenburg und Potsdam. Und Berlin war, ehrlich gesagt, für uns ja präsent. Wir sind in die Tanzfabrik gegangen und haben da auch Künstlerinnen und Künstler gehabt. Aber wir haben mehr kooperiert eigentlich mit Leuten, die aus Arnhem kamen, aus Amsterdam, aus Krakow, aus St. Petersburg, aus San Francisco. Und unsere eigenen Netzwerke gebaut, parallel eigentlich zu den Berlin existierenden, um Input zu haben, um hier dann vor allem auch der Amateurlandschaft zu zeigen, guck mal, das ist zeitgenössische Tanzpraxis. Und das könnt ihr selber ausprobieren und das sind Stücke, die auf der Bühne stehen. Und darüber haben sich dann erst sukzessive wirklich auch neue, jüngere Talente gebildet. Leute sind jetzt nach Potsdam zugezogen. Wir haben nach wie vor, wie gesagt, eine sehr doch überschaubare Anzahl von Choreografinnen und Choreografen, die jetzt wirklich in Potsdam ansässig sind und hier arbeiten. Aber wir haben sozusagen addiert mit den dann immer wieder auch hier in Residenz arbeitenden Gästen aus Deutschland oder darüber hinaus. Und mit jetzt zu so diesen neuen Pflänzchen, die wir gerade entdecken, dann doch, denke ich, ja, ein gutes Feld. Aber es ist ein langer, wirklich ein langer Prozess gewesen. Von daher würde ich dich ermutigen, das auf alle Fälle zu machen und gerne, wir schnacken dazu. Also sehr, sehr gern.
Dann würde ich jetzt gern von euch noch zum Schluss Folgendes wissen. Ich würde gerne mit euch einmal in die Schaltzentrale gucken. Was braucht es denn neben Herzblut und Teamwork und Kreativität und dem Willen, sich auch zu immer mal wieder zu hinterfragen und zu gucken, an Struktur von außen, um ein freies Haus zu betreiben?
Also ich kann anfangen. Ich muss sagen, das ist ja immer so ein Feld, aber wir hätten das ohne die Verwaltung in Potsdam nicht geschafft. Das muss man sagen. Es waren hier sowohl auf der lokalen Ebene wie auch auf der Landesebene und nicht unbedingt in den obersten Positionen, sondern auf dieser mittleren Verwaltungsebene Menschen in Stellung gleich nach 89, 90, 91, die zum Teil auch aus der freien Szene kamen, die dieses neue Feld, was im Osten ja wirklich nicht existierte, muss man ja sagen, wir haben da einfach auch noch mal anders ein 10, 15 Jahre sozusagen Zeitverschiebung und Entwicklungsdefizit, die da einfach einen Vorschuss an Vertrauen mitbrachten und Unterstützung gaben, auch relativ schnell, natürlich ökonomische, aber vor allem sind es dann die in die Netzwerke auf einer Stadt, sozusagen in der Stadtverwaltung zu kommen, anerkannt zu sein, bestimmte Antragsprozedere mitzugestalten. Und das war ein großes Pfund, gerade am Anfang der ersten 5 bis 10 Jahre, muss ich sagen, was uns da sehr, sehr stark geholfen hat. Und da nochmal auch wirklich an der Stelle, auch wenn Sie es vielleicht nicht hören, herzlichen Dank an all die, die in den Positionen waren. Und das ist nach wie vor auch so, dass die Stadt, die Kulturverwaltung muss immer auch der erste Partner sein. Das ist ganz wichtig und das ist natürlich immer ein Tandem, ne? Oder ein Tango zu zweit, wie auch immer. Es ist wichtig, dieses Verständnis für den zeitgenössischen Tanz oder das zeitgenössische Theater da natürlich auch zu erarbeiten. Und gleichzeitig der Appell da an die Verwaltung, aber natürlich an die Kulturpolitik, da die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ein anderer Bereich ist glaube ich, so dieses Basiswissen. Also gerade wenn es um Strukturen und um Häuser geht, dann ist die Kultur und der Inhalt das eine, aber all die anderen rechtlichen Rahmenbedingungen bis eben hin zu all diesen unwirklichen Finanz-, Baurechts-, Veranstaltungsrechts-, Debatten, Diskussionen, die uns früher oder später in einer bestimmten Dimension alle erreichen und einholen. Und da braucht man einfach tolle Leute, ein tolles Team, Leute, die da ausgebildet sind oder sich reinarbeiten und reinwerfen wollen, weil das nicht immer Spaß macht, natürlich. Ne? Das ist dann wirklich die Basisarbeit und da muss ich auch sagen, Hut ab vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die genau an den Positionen und Stellen sitzen, die nie auf der Bühne stehen und seltenst gesehen werden, aber die einfach sozusagen diesen ganzen Backup machen, also den Rückhalten, den Rücken stärken, damit die Kunst fließen kann. Die sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn die vereinen das Herzblut einerseits, das Wissen, dass es alles eine brotlose Kunst ist, andererseits und dann das Know-how, dass sie sich mit den Gesetzen und Rahmenbedingungen ausgeben. Eine dritte Sache gebe ich noch dazu, das ist langfristige Planungshorizonte, in welcher Form auch immer. Und die brauchen natürlich die Häuser genauso wie die Künstlerinnen und Künstler. Wir sind jetzt dabei, dass beim Land das erste Mal hier in Brandenburg 3-Jahres-Verträge in Aussicht gestellt werden können für die freie Szene. Das ist wirklich 30 Jahre Arbeit gewesen. Das ging in anderen Ländern schneller. Auf kommunaler Ebene haben wir das noch nicht. Allerdings auch nur für die Strukturen und noch nicht für die Künstlerinnen. Und da ein Verständnis zu haben, dass es nicht darum geht, Geld zu verschwenden, sondern im Gegenteil Geld gut einzusetzen und anderes Geld dazu zu besorgen und dann auch künstlerische Prozesse vielleicht mal über den 24.12. oder 31.12. hinaus planen zu können, dass das wesentlich ist. Und uns geht es immer nicht in den Kopf, wo da eigentlich die Schwierigkeiten stehen. Aber sie sind nach wie vor da und das ist noch, da sind noch einige Bretter auch hier zu bohren.
Ich glaube, das, was Sven beschreibt, ist schon nah am Ideal, dass man auf eine Verwaltung trifft, die dafür Verständnis hat. Die ist im Normalfall aber eigentlich nicht zu gestalten aus der Szene, sondern die ist ja vorhanden oder nicht vorhanden. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, alle Orte, die also keine Kompetenzen der Verwaltung haben, die sollte man schleunigst verlassen und dort keine Kulturorte schaffen. Das würde ich also auch ganz tragisch finden, weil gerade die Orte meistens sehr wohl diese Räume gerade bedürfen. Und da geht es um Partnerschaften. Ich glaube, es gibt da ganz viel gestaltig die Möglichkeit, Partnerschaften zu definieren. Das ist sozusagen wirklich auch, ich glaube, da gibt es gar keine Grenze. Also gar kein, sage ich mal, kein No-Go in dem Sinne, weil es geht um eine Stärke, die man braucht. Natürlich ein Selbstbewusstsein, eine Frechheit, auch eine vielleicht auch eine fehlende Einschätzung. Also ich glaube, wir beide, Sven und ich, sind, sage ich mal, wissen sehr wohl um die Risiken dieses Handelns, wissen auch um die Schwächen in den Förderstrukturen in den jeweiligen Bundesländern und in den Kommunen. Wir wissen um die Notwendigkeiten von bestimmten, ich sage ich mal, Grauzonen, die man gestaltet, ob das jetzt die pandemische Lage war, ob das jetzt Sicherheitsfragen sind, ob das die Publikumssicherheit, ob das der TÜV ist, ob das die Brandschutz, die Flucht, die Inklusionsfrage ist, ob das das Arbeitsrecht ist, ob das, sage ich mal, die Steuerfragen sind, ob das die KSK, ob das die GEMA, ob das Urheberrecht. Also es sind ja viele Sachen, die wir einfach gestalten, wo wir einfach als Handelnde vorangehen und sagen, es ist uns wichtig, wir haben nicht alles bis, also juristisch ist es nicht geklärt, aber wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und dazu muss man in der Lage sein, da muss man auch charakterlich, ich sage mal, gestählt sein, um so eine Entscheidung dann auf seine Schulter zu packen und zu sagen, okay, ich vertrete die vom Team in die Öffentlichkeit. Plus die inhaltliche Frage, die sage ich mal, die klare künstlerische Position zu bestimmten Projekten. Ich glaube aber, dass es notwendig ist, ja, so eine Art von, ja, vielleicht ist es auch eine Naivität. Also ich würde sagen, bestimmte, glaube ich, Initiativen würden nicht losgehen, wenn sie alles wissen würden, was da alles dran hängt. Also es würde, bestimmte Gruppen würden sich nicht zusammenfinden und jetzt Theater auf einmal machen. Wir haben da Heiner Müller gelesen, das finden wir ein ganz schönes Stück, das machen wir jetzt mal, ohne dass sie jetzt Brigitte oder Renate gefragt haben. Und auf einmal haben sie eine Strafrechtsandrohung wegen Urheberrechtsverletzung am Hals. Aber es ist eine geile Produktion geworden. Und wenn die das gefragt hätten, dann wäre die vielleicht niemals zur Welt gekommen. Weil der Verlag dann irgendwie die Strichfassung hätte sehen wollen. Ich sage immer, wenn jemand eine Idee hat, wir sind dazu bereit. Ich glaube, wir haben da auch viele Menschen schon beraten in den letzten Jahren. Und da sollte man eher, glaube ich, so wie eine Art von Taskforce haben für Eventualitäten. Das, was wir jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren gelernt haben. Also Teams zusammenzustellen, um zu sagen, was habt ihr vor? Was ist euer Ziel? Was ist die Idee? Wollt ihr temporären Ort? Wollt ihr dauerhaften Ort? Wollt ihr einen Ort für 1000 Leute eröffnen? Wollt ihr ein Open-Air-Theater schaffen oder sonst was? Das sind ja so unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, es gibt genug in der Politik und auch in der Verwaltung bundesweit, die ich auch kennenlernen durfte, wo ich begeistert bin, wo ich auf den Knien sitze und denke, wow, was für ein Wahnsinn ist das, dass man dort ja so eine Art von Expertise in die Verwaltung geschickt hat und die das auch noch verteidigt. Und genauso kenne ich Leute, wo ich wegrenne und denke, Mist, wie kriegt man die in irgendeiner Form umgangen? Und ich selbst habe auch das Glück gehabt, dass einige Menschen Vertrauen hatten, die hat man gefunden. Andere sind irgendwie bis heute in einer Skepsis, in einem Misstrauen unterwegs. Die muss man einfach dann eben schaffen, gut zu kontern.
Das ist doch ein super Schlusswort. Ich danke euch. Vielen Dank.
Es gibt ja nicht nur Freunde.
Ich wollte eigentlich noch dazu, ich glaube, ich meine, das haben wir aber 30.000 Mal gesagt, nur wir haben es jetzt auch nochmal wieder neu gemerkt in dieser Corona-Zeit dass, und nochmal ganz anders gemerkt, dass man es eben alles nicht alleine machen kann. Ne? Man braucht diese Partnerschaften in unterschiedlichsten Gestaltungsmustern und da wird es, glaube ich, auch in naher Zukunft noch viel stärker, noch viel notwendiger sein, zu sagen, wie verbinden, wie vernetzen und wie kooperieren wir miteinander, ob fest oder in fluiden Formen und wie gestalten sich auch neue Netzwerkstrukturen in der freien Szene, die zwischen dieser sage ich mal, freien Künstlerlandschaft und den Strukturen und den Häusern auch mobil und transparent und dynamisch bleibt. Das ist auch was, was nach wie vor offen ist und vielleicht auch was, was wir, glaube ich, gerade hier noch in den östlichen Regionen einfach noch mal stärker für uns auf den Schirm setzen sollten.
Und wie gut ist es, dass es jetzt von den Landesverbänden genau dazu ein Netzwerkprojekt gibt, in dessen Rahmen wir diesen Podcast machen dürfen. Ich danke euch. Ich danke nach Potsdam an Sven Till und nach Halle an Tom Wolter.
Gerne.
Danke, Betty. Danke, Eva.
In den bisherigen 3 Folgen ist immer schon mal angeklungen, welche Besonderheiten es in den freien darstellenden Künsten in Ost- und Mitteldeutschland gibt. Beispielsweise in Folge 1, als es um die Arbeit der Landesverbände ging, oder auch in Folge 2 in Bezug auf die Möglichkeiten, mit freien Ensembles zu touren. In der nächsten Folge wollen wir uns das nochmal ganz genau anschauen und vor allen Dingen auch schauen, ob auch in der künstlerischen Arbeit die Sonne im Osten aufgeht und wie lang die Schatten der DDR-Vergangenheit sind. Damit ihr das nicht verpasst, klickt auf Abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, sagt es dem Freundeskreis und der Technik weiter. Ich bin Betty Magel. Die Redaktion hat mit mir zusammen Eva Morlang. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Blackbox, der Theaterpodcast für die freie Szene Mitte-Ost. Ein Kooperationsprojekt der Landesverbände der Freien Theater Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur.